Soloplan holt dich aus dem Dispo-Dschungel. Unsere Speditionssoftware Carlo macht Schluss mit Doppelerfassung, Papierstapeln und manuellen Prozessen. Soloplan.de.
Diese Folge wird gesponsert von JobMatchMe, der digitalen Plattform, auf der Arbeitgeber und gewerbliche Fachkräfte aus der Logistik sowie Lkw-Fahrer zueinander finden.
Die Woche, der Rückblick im DVZ-Podcast.
Ein halbes Jahr, so viel Zeit hat sich der neue Hellmann-CEO Jens Drewes genommen, um das Unternehmen kennenzulernen. Jetzt stellt er den Vorstand des Osnabrücker Logistikkonzerns neu auf und die Personalien lassen Rückschlüsse auf die künftige Strategie zu. Wer in das Top-Gremium einzieht, wer es verlässt und was sich eine Leitungsebene tiefer abspielt, darüber sprechen wir gleich. Außerdem reden wir über die Folgen der US-Wahl für die Logistikwirtschaft, die unmittelbaren finanziellen Folgen des Koalitionsbruchs für den Verkehrssektor, über das Heilsversprechen der KI in der Logistik und den neuesten Zukauf von Kühne und Nagel. Mein Name ist Robert Kümmerlen.
Und ich bin Sven Benühr. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von DVZ die Woche, dem Nachrichtenrückblick der DVZ. Ja, Robert, nicht nur in der Bundesregierung werden Stühle gerückt und Positionen neu besetzt. Auch bei Hellmann ist das der Fall, allerdings mit einem großen Unterschied. Während die Posten in der Politik nur für ein paar Wochen besetzt werden mussten, ist die Perspektive bei Hellmann höchstwahrscheinlich sehr viel länger.
Ja, davon kannst du wohl ausgehen. Nicht von ungefähr hat sich Drewes wirklich Zeit genommen, das Unternehmen kennenzulernen. Er hat, wie er sagt, viele Gespräche mit Mitarbeitern und Kunden im In- und Ausland geführt, einfach um herauszufinden, wie das Familienunternehmen ebenso tickt und natürlich auch, wie es künftig aufgestellt sein sollte, um weiter wachsen zu können. Und sein Fazit, der Fokus muss stärker als bisher auf die Kunden und auf die Märkte gelegt werden.
Naja, also die Kundenorientierung, die sollte ja eigentlich in der DNA eines jeden Logistikunternehmens fest verankert sein. Interessant ist es aber, wie Drewes das Thema Märkte angeht. Da sollen sich ja künftig zwei COOs im Vorstand die Arbeit teilen. Bisher lag das Ganze nämlich in den Händen von Jens Wollesen, der ja vor knapp 3 Jahren von der BLG Logistics zu Hellmann gewechselt ist und jetzt aus privaten Gründen in ein Sabbatical geht. Seine Aufgaben übernehmen der bisherige Chief Digital Officer Stefan Borkrewe und der derzeitige Chef für die Region Indien, Nahost und Afrika, das ist Madhav Kurup. Mit Borkrewe habe ich übrigens schon mal vor einiger Zeit einen Podcast zum Thema Digitalisierung in der Logistik aufgenommen. Das war spannend und ich habe den mal verlinkt in den Shownotes.
Ja, stimmt. Ich erinnere mich. Es schadet sicherlich nicht, da mal reinzuhören, denke ich. In seiner neuen Funktion kümmert sich Borkrewe übrigens um die sparten Straße, Schiene und CAP. Er behält aber auch die Verantwortung für die strategischen Themen IT und Digitalisierung, Innovation und Nachhaltigkeit. Ich finde, das ist ein interessanter, aber auch sehr vielfältiger Mix.
Ja, das kann man so sagen. Und bei Kurup sieht es ja auch gar nicht anders aus. In erster Linie kümmert er sich künftig um die Sparten Luftfracht, Seefracht und Kontraktlogistik. Aber er soll sich auch, und hier zeigt sich also, wo die Wachstumschancen in dem Konzern auch erwartet werden, um die Weiterentwicklung regionaler Joint Ventures in gewissen Verticals kümmern. Da wurde nicht gesagt, welche Verticals, aber ein Beispiel wurde ja genannt, und zwar der Bereich Healthcare in Nahost. Und natürlich geht es auch um die Weiterentwicklung in der gesamten aufstrebenden Region rund um den Indischen Ozean.
Und zugleich kümmert sich Kurup interimsweise um seinen bisherigen Verantwortungsbereich, bis ein geeigneter Nachfolger gefunden ist. Tja, und überhaupt tut sich auch was in der zweiten Leitungsebene von Hellmann, dem International Executive Board, kurz IEB. Darüber reden wir gleich nach einer kurzen Pause.
Hallo, sind Sie gleich da?
Mit der Live-Sendungsverfolgung von Timocom teilen Sie Ihre GPS-Daten mit Ihren Geschäftspartnern selbstbestimmt und in Echtzeit auch über Schnittstellen. Vereinbaren Sie jetzt Ihre kostenlose Demo auf timocom.de/dvz.
So, und das war nur eine kurze Unterbrechung. Da sind wir wieder und jetzt werfen wir mal einen Blick auf die Veränderung im International Executive Board von Hellmann. Die wohl wichtigste Änderung ist, dass Jonathan Adeoye, das ist ja der Roadchef für Westeuropa und Deutschland, der wird sich künftig als COO für das globale Road-Geschäft, also er wird das übernehmen und er wird dafür zuständig sein. Allerdings wird er den Heimatmarkt Deutschland abgeben. Dafür wird dann wieder ein eigener COO gesucht für die Straßengüterverkehrssparte.
Spannend. Allerdings gibt es, wie bei den meisten großen strategischen Neuordnungen ja auch, den ein oder anderen Manager, der den neuen Kurs eher nicht mitträgt.
Ja.
So verlässt Luftfrachtchef Jan Kleine-Lasthus auf eigenen Wunsch das Unternehmen. Er wäre in der neuen Konstellation zusammen mit Seefrachtchef Markus Liever und Volker Sauerborn, der für die Kontraktlogistik verantwortlich zeichnet, Kurop zugeordnet gewesen.
Naja, aber da wird ja keine so große Lücke entstehen, wie man so hört, denn schon zum 1. Februar soll ja ein externer Nachfolger antreten. Ja, Howard, und Nachfolger, das ist natürlich ein gutes Stichwort, um das Thema zu wechseln. Ist ja klar, worauf ich hinaus will. Der Nachfolger von US-Präsident Joe Biden steht ja eindeutig fest und war auch schon zum ersten Übergabegespräch im Weißen Haus. Handshake, freundlich ein paar Worte wechseln, naja. Aber jetzt geht es darum, dass man ein Gespür dafür bekommt, was Donald Trump 2.0 eigentlich für die europäische Logistikwirtschaft bedeutet. Und du hast den Professor Peter Klaus gebeten, den Rahmen, also soweit man das überhaupt kann, mal abzustecken.
Ja, genau, das sagst du ganz richtig. Also vorweg schicken will ich da mal, dass auch so ein renommierter Experte wie Professor Peter Klaus aufgrund der erratischen Irrungen und Wirrungen, die eine Präsidentschaft Trump 2.0 so vielleicht mit sich bringen könnte, keine seriöse Prognose abgeben will. Aber nun gut, Klaus hat sehr gute Drähte in die USA, beobachtet den Markt dort seit vielen Jahren und jetzt eine Prognose abzugeben, ist aber trotzdem seiner Meinung nach, so wie er sagt, wie Kamikaze. Dennoch, er hat sich Gedanken gemacht zu drei Arenen, in denen die Trump-Regierung antreten wird und ja, hat die entsprechenden Szenarien skizziert.
Ja, und eines dieser Szenarien, das bezieht sich ja direkt auf die US-Wirtschaft und auch die Logistikwirtschaft in den USA. Und beide Bereiche haben ja während der Präsidentschaft von Joe Biden gelitten. Also das, was das reale Wachstum von jährlich gut 2% gebracht hat, das wurde ja in den letzten 3 Jahren von der Inflation, die lag ja zuerst bei 7% und später 4%, die wurden davon einfach aufgefressen. Und die Lage für die US-Trucking-Industrie war in der Tat auch nicht gut. Schwache Nachfrage, unzureichende Auslastung, Transportpreise unter Druck sowie Pleiten prägten ja das Bild der Branche. Mhm. Ja, und jetzt? Ja, jetzt soll es nach Meinung einiger US-Transportexperten soweit sein, das Ende der Frachtrezession ist gekommen.
Die Begründung liefert Klaus ja mit. Einerseits blicken viele Amerikaner mit großem Optimismus in die Zukunft jetzt. Andererseits dürften die Dieselpreise durch die Rückkehr zu fossilen Energiequellen deutlich sinken. Und dann dürften auch einige Regulierungen wieder fallen und es soll Steuererleichterungen geben.
Ja, und wie soll es gegenfinanziert werden? Natürlich durch das rigorose Einbremsen der Staatsausgaben um rund ein Drittel, also 2 Billionen Dollar. Und das soll der designierte Chef eines wie auch immer gearteten Effizienzausschusses einer nicht unbedingt Regierungsbehörde werden. Und das ist natürlich Elon Musk. Darüber ist ja schon viel geredet worden. Und wie gesagt, die Einsparungen sollen in Höhe von 2 Billionen Dollar liegen. Und da bleibt wirklich mal abzuwarten, ob sich das tatsächlich so rigoros durchsetzen lässt, wie Trump das immer angekündigt hat. Allerdings haben die Republikaner jetzt auch ihre Mehrheit im Repräsentantenhaus verteidigt. Und das heißt nichts anderes, als dass Donald Trump mindestens 2 Jahre, wenn nicht länger, einfach so durchregieren kann.
Ja, so ist das wohl. Und auf jeden Fall dürften auf die deutsche und auch die europäische Wirtschaft düstere Zeiten zukommen, denn die angekündigten Zölle auf Importe in Höhe von 10-20% werden sich definitiv negativ auf die Exporte in Richtung USA auswirken. Ja. Und nun gut, allerdings sagt Klaus auch, die Nachfrage ist nach vielen hochwertigen und oder hochspezialisierten Produkten aus Deutschland nun auch wiederum relativ resistent gegenüber Preissteigerungen.
Ja, und ist natürlich klar, die chinesische Wirtschaft, die dürfte ja noch erheblich stärker leiden. In China war ja schon während der ersten Amtszeit von Trump dessen Feindbild Nummer 1. Und Zölle von 60%, wie er das jetzt so angedroht hat, die lassen sich kaum abfedern. Aber Und das finde ich sehr interessant. Bevor die Zölle greifen, dürfte ein Effekt eintreten, und zwar folgender: Die US-Händler und auch andere Abnehmer europäischer Produkte, die werden wahrscheinlich versuchen, ihre Lager so schnell und vor allen Dingen so umfangreich wie möglich aufzufüllen, um einfach natürlich die Kosten einzusparen, die durch die Zölle kämen. Und tritt der Fall ein, wird die Industrie das natürlich sofort spüren, hier auch in Europa. Und so ein Mini-Boom dürfte natürlich auch der Transportwirtschaft ein paar höhere Einnahmen dann bescheren.
Das ist aber nur ein eher kurzfristiger Effekt. Langfristiger könnte sich hingegen die neue US-Energiepolitik auswirken. Da hat er jetzt schon mehrfach diesen blöden Spruch da gehört, Drill, 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 oder anders gesagt, ja, die Förderung fossiler Energieträger, die wird mächtig forciert, und das könnte zu sinkenden Preisen für Gas und Öl führen. Ob das angesichts des Klimawandels ein Grund zur Freude ist, das würde ich mal ganz stark bezweifeln.
Ja, und das Fazit, das man aus der Analyse von Professor Klaus ziehen kann, das ist ja wirklich wenig optimistisch. Es kommen schwere Zeiten für die Wirtschaft.
Genau deshalb sind Transport- und Logistikunternehmen gut beraten, wenn sie sich jetzt schon sturmfest aufstellen. Leiden dürften sie auf jeden Fall, und die jetzige Minderheitsregierung, aber auch eine neue Koalition, die sich ja erst im Februar, März dann so langsam bilden wird, haben da derzeit wenig Möglichkeiten zu unterstützen.
Ja, eher im Gegenteil, denn noch ist ja der Nachtragshaushalt 2024 nicht genehmigt, und das heißt nichts anderes, als dass eine Haushaltssperre verhängt wird, beziehungsweise verhängt werden könnte, und Gelder, die werden dann nur frei, wenn sie im bestehenden Haushalt umgeschichtet werden.
Da gibt's aber wenig Möglichkeiten. Es ist wie mit einer zu kurzen Bettdecke. Ja, dadurch fehlen jetzt zum Beispiel der Autobahn GmbH gut 300 Millionen Euro für Infrastrukturprojekte. Aber richtig zu spüren bekommt es die Deutsche Bahn. Da fehlen dann Milliarden für dringend anstehende Sanierungsarbeiten. Ob überhaupt und wenn ja, in welchem Umfang Bundesmittel fließen könnten, ist ungewiss.
Ja, es geht auch nicht allein um das Geld für den Verkehrssektor. Es werden ja auch noch Gesetzesvorgaben blockiert im Moment. Zum Beispiel die Berufskraftfahrerqualifikationsverordnung oder auch das Güterkraftverkehrsgesetz.
Das ist nicht wirklich gut, auch wenn wenigstens sind die Erleichterungen für die Großraum- und Schwertransporte wohl soweit durch. Mhm. Das Thema muss nur noch vom Bundesrat abgesegnet werden, und das, naja, das dürfte wohl klappen.
Ja, davon gehe ich auch mal aus, und das ist immerhin etwas. Aber Robert, ich glaube, wir sollten mal die politische Bühne jetzt verlassen.
Sehr gern.
Denn da gibt es ja zurzeit wirklich keine Gewissheiten, über die wir reden könnten. Das ist alles nur Spekulation. Deutlich gewisser ist es aber, dass Anwendungen, die sich auf künstliche Intelligenz oder besser gesagt KI stützen, ein großes Potenzial für die Transportbranche bergen. Und dazu hatte die DVZ ja kürzlich zum KI-Day eingeladen. Was waren denn da die Themen?
Ja, sehr gute Resonanz übrigens. Und bei der Veranstaltung war der Bogen schon weit gespannt. Das reichte vom E-Commerce und Robotik bis hin zu Prognosemodellen und Simulationen. Und auch praktische Ansätze wurden vorgestellt und diskutiert. Zum Beispiel nutzt ja der Kempner Logistikdienstleister Daxa KI, um über das Visualisierungssystem AdILO die physischen Systeme digital abzubilden. Mhm. Sinn und Zweck dabei ist zum Beispiel, die Packstücke automatisch zu erfassen, sie zu lokalisieren, zu visualisieren und auch zu vermessen. Und wie Daxa-Forschungschef André Kranke erklärte, sind die Transporte dadurch deutlich effizienter geworden, denn die Laderäume werden optimal ausgelastet. In der Konsequenz müssen dann weniger Fahrzeuge eingesetzt werden, und somit reduziert sich dann auch der CO2-Abdruck pro Packstück.
Ja, und das ist natürlich auch etwas, was wir wirklich gerne wollen. Mhm. Der Kontraktlogistiker Fiege dagegen setzt KI für Prognosen und die Vorbereitung von Entscheidungen ein. Aber, und ich finde, das ist ziemlich wichtig, es werden keine externen Systeme genutzt, sondern ein eigenes abgeschlossenes Sprachmodell wird eingesetzt. Und dessen operative Anwendungen, die liegen in einer Fiege eigenen Cloud. Ja. Und sie sind, also damit sind dann, so sagt das der Marco Geuer, der ist Global Head of Data and Solutions bei Fiege, dadurch sind dann die Geschäftsgeheimnisse geschützt. Ist ja was.
Ganz wichtiger Punkt dabei, natürlich. Ja. Was ich daran spannend finde, ist, dass es nicht nur eine Verzahnung von KI und Datenanalyse gibt, sondern dass alle Geschäftsbereiche über ein virtuelles Ökosystem miteinander verbunden sind. So lassen sich dann die Angebote auch spartenübergreifend ziemlich passgenau auf die Bedürfnisse einzelner Kunden zuschneiden.
Ja, das ist ein cleverer Ansatz. Mhm. Aber die KI kann ja nicht nur Denkarbeit übernehmen. Sie kann auch automatisierte physische Prozesse optimieren, wie zum Beispiel beim Versandhändler Otto. Der setzt nämlich bei der Entladung von Containern auf selbstlernende Systeme, die stark repetitive Tätigkeiten übernehmen und mit Robotern einzelne Pakete oder Artikel nicht nur scannen, sondern auch auf Transportbänder zur Einlagerung setzen. Und das Ganze läuft sehr schnell ab und aufgrund dieser beschleunigten Einlagerungsprozesse müssen weniger Überhandmengen vorgehalten werden. Und die Folge ist, dass der Konzern mit einem geringeren Kapitaleinsatz höhere Margen erzielen kann. Und was ich auch erstaunlich finde, diese Lernkurven der KI, die können dabei auf andere Standorte übertragen werden. Das sagte der Logistikvorstand Kai Schibor.
Ja, das hatten wir übrigens auch schon mal in einem Beitrag in der DVZ näher erläutert, was die Otto Group da so im Genauen macht. Das sind spannende Geschichten. Und ja, bei dieser Veranstaltung wurde das thematisiert und den Bericht über den KI-Day und was da sonst noch so gesagt und worüber diskutiert wurde, darüber kann man sich gerne informieren. Wir haben einen Link zum kompletten Artikel in die Shownotes gelegt und das ist für DVZ-Abonnenten kostenfrei, ja, logischerweise. Wie immer, ne? Aber Sven, jetzt sag mal, was hat es denn sonst noch so in dieser Woche gegeben?
Ja, Robert, es gab mal wieder eine Übernahme oder es gibt sie, das läuft ja, ist ein fließender Prozess. Und zwar hat Kühne und Nagel 51% der Anteile an IMC Logistics erworben. Das ist ein US-amerikanischer Dienstleister für intermodale Binnenlogistik mit Sitz in Tennessee. Und der unterhält in den USA ein Netz von immerhin 49 Standorten. Vor einem Jahr, also 2023, haben die Zahlen ganz gut ausgesehen. Die 1700 Mitarbeiter von IMC haben nämlich 2 Millionen Standardcontainer umgeschlagen und einen Umsatz von rund 800 Millionen US-Dollar erwirtschaftet. Aber was natürlich jetzt im Moment bei der Ankündigung von Kühne und Nagel beziehungsweise der Mitteilung dann nicht drin steht, ist, wie profitabel IMC eigentlich überhaupt ist. Darüber wurde nichts verraten.
Also soweit ich weiß, arbeiten Kühne und Nagel und IMC schon lange zusammen und somit kaufen die Schweizer sicherlich nicht die Katze im Sack. Ja, und wie üblich müssen natürlich auch noch die Wettbewerbsbehörden ihr Okay geben und Anfang 2025 soll die Transaktion abgeschlossen sein.
Ja, das geht ja richtig fix. Übrigens genauso wie der Bau des neuen Frachtflughafens in der freien Wirtschaftszone Alat am Kaspischen Meer vonstatten geht. Der soll ja schon im Jahr 2026 seinen Betrieb aufnehmen. Und damit will natürlich das autoritär regierte Aserbaidschan seine Rolle als wichtiger Knotenpunkt entlang der neuen Seidenstraße nochmal ein bisschen stärker in den Vordergrund stellen. Und dieses Projekt, das umfasst halt den Bau von diversen Lagerhäusern, Anlagen für den Umschlag von verderblichen Gütern. Dazu kommen 4000 Meter Landebahn und 18 Flugzeugpositionen. Das alles sehen dann die Pläne vor, die ironischerweise am Rand der Weltklimakonferenz vorgestellt wurden.
Ja, war wirklich.
Ja. Und woher die Mittel für den Bau kommen, ja, dazu wurde übrigens kein Wort gesagt. Aber die Entwicklung selber wird von der Silkway Group vorangetrieben und hinter der steht der aserbaidschanische Geschäftsmann und Milliardär Sauer Akundov. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen.
Okay, alles klar. Was soll man dazu noch sagen? Aber bleiben wir mal bei der Luftfracht. Nicht nur in Aserbaidschan wird gewerkelt, auch mitten in Deutschland, genauer gesagt am Frankfurter Flughafen, sollen die Frachtflächen ausgebaut werden. Allerdings geht das nicht ganz so schnell. Im Moment reichen die Kapazitäten für die 2,1 bis 2,2 Millionen Tonnen Fracht, die am Ende des Jahres am Fraport umgeschlagen werden sein. Aber mittelfristig strebt der Flughafen ein Umschlagsvolumen von rund 3 Millionen Tonnen an. Mhm. So sagt es zumindest Fraport-Vorstand Pierre-Dominique Prüm. Dafür reichen die Anlagen nicht mehr aus, selbst wenn alle Hallen und Vorfelder optimiert werden.
Ja, das ist richtig. Und deshalb soll ja nordwestlich des Flughafens auf dem Gelände eines ehemaligen Chemiewerks neue Hallen mit zusammen etwa 150.000 Quadratmetern Logistikfläche entstehen. Und immerhin, ein Bebauungsplan, den gibt es ja bereits. Und die Erweiterung könnte 2030 abgeschlossen sein. Natürlich nur, wenn alles gut läuft.
Tja. Zu laufen schienen übrigens auch die Verhandlungen zwischen der Hafenarbeitergewerkschaft ILA und dem Arbeitgeberverband US Maritime Alliance, kurz USMX. Aber die Gespräche sind jetzt wieder mal ziemlich plötzlich abgebrochen worden. Knackpunkt war diesmal das Thema Automatisierung der Prozesse.
Tja, also wie das halt so ist. Laut den Gewerkschaftsvertretern liefen ja die ersten 1,5 Tage der Verhandlungen gut. Die haben ja, wollten ja 4 Tage dann zusammensitzen. Und die liefen halt so gut, vor allem auch deshalb, weil eben, heißt es von Seiten der Gewerkschaft, die Verhandler von USMX zu Beginn schon angekündigt hätten, dass eine Teil- oder Vollautomatisierung nicht zur Debatte stünde. Und dieses Versprechen, das wurde jetzt anscheinend wieder mit dem Argument kassiert, dass eben modernisiert werden müsse.
Tja, mit der Folge, dass die Gewerkschafter die Gespräche mit der Drohung, ab Mitte Januar zu streiken, verlassen haben. Tja, also geht weiter. Ich bin gespannt, was da noch so kommt. Und damit, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sind wir dann auch schon wieder am Ende des heutigen Wochenrückblicks angelangt. Wir bedanken uns wie immer ganz herzlich für Ihr Interesse. Sie können diesen Podcast auf jeder gängigen Podcast-Plattform abonnieren. Und ebenso können Sie uns natürlich auch gerne Fragen, Anregungen oder Kommentare schicken. Und zwar am besten per Mail an redaktion@dvz.de. Ja, und damit, Sven, nicht, wünschen wir mal wieder ein schönes Wochenende. Hören Sie gern nächste Woche Freitag wieder rein in unseren wöchentlichen Nachrichtenpodcast. Es sagen Tschüss, Robert Kümmerlen
und Sven Benühr.